NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Türkei setzt ihre Luftangriffe gegen Kurden in Nordsyrien fort. Dabei sollen auch Dutzende Zivilisten getötet worden sein. Das Weimarer Dreieck, die Gesprächsrunde aus Polen, Frankreich und Deutschland, feiert seinen 25. Geburtstag. Dazu auch unser Kommentar. Nach dem Erdbeben in Italien sollen die Schäden schnell beseitigt werden. Dafür hat die Regierung einen Kommissar für den Wiederaufbau ernannt. Zunächst aber schalten wir nach Berlin. Angela Merkel hat eine Woche mit einem diplomatischen Marathon hinter sich. Mit 15 europäischen Staats- und Regierungschefs hat sie über die Krise der EU gesprochen. Und heute ist die Kanzlerin im ARD-Sommerinterview zu sehen. Das läuft jetzt oder es fängt jetzt gerade an, in diesen Minuten im ersten Fernsehprogramm. Katrin Brandt lacht schon, sie ist unsere Korrespondentin in Berlin. Katrin Brandt, Krise der EU, das heißt ja im Klartext, wie weiter nach dem Brexit? Wie will Merkel denn weitermachen?
Also sie will mit allen zusammen weitermachen, das hat sie in dem Interview gesagt, das wir bei der Aufzeichnung schon verfolgen konnten. Deswegen weiß ich ein bisschen mehr jetzt schon. Sie hat 15 Staats- und Regierungschefs getroffen und will alle noch treffen vor dem Termin Mitte September, wenn alle Staats- und Regierungschefs zu einem informellen Gipfel zusammenkommen. Merkel hat heute die Gemeinsamkeiten hervorgestrichen. Brexit, das ist ein Einschnitt und da sind alle einer Meinung. Innere und äußere Sicherheit sind die Themen der Zukunft, da sind sich auch alle einig. Auch das Abkommen mit der Türkei finden alle richtig und wichtig. Und dann gibt es eben, darauf ist sie dann natürlich auch angesprochen worden, diesen einen Bereich der Verteilung der Flüchtlinge. Da haben einige andere Meinungen. Aber, sagt Merkel,
wir haben innerhalb von 5 Tagen eine NATO-Mission auf der Ägäis zustande gebracht. Wir haben in wenigen Monaten einen EU-Türkei-Pakt verhandelt. Jeder hat gesagt, das wird nichts werden. Viele, viele Wochen habe ich es mir angehört. Und dann ist es doch geworden, dann haben dem doch 28 Länder zugestimmt. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten, auch bei den noch ausstehenden Fragen.
Also es steht nicht so schlecht um die EU, wie viele meinen. Das war die Botschaft des heutigen Abends.
In der Koalition gibt es ja auch gerade wieder mehr Krach. Ein anderes Thema, das Merkel vermutlich umtreibt. Gabriel hat sie gerade wieder attackiert, darauf kommen wir später in dieser Sendung noch. Wie bewertet denn die Kanzlerin die Lage der Koalition?
Also sie lässt sich auf die Attacken ganz offensichtlich nicht ein. Er hat ja in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, Merkel habe immer nur gesagt, wir schaffen das, aber nicht, wie das geschafft werden könnte. Auch zum Beispiel bei der Einschätzung von Russland gab es immer mal wieder Unterschiede zwischen SPD und Union. Aber Merkel will ganz offensichtlich nicht, dass da ein Keil zwischen die Partner getrieben wird. Sie hat gesagt, da ist sehr viel Geld in die Hand genommen worden. Es ist sehr viel Gesetzesarbeit gemeinsam gemacht worden und zum Teil auch sehr schnell. Sie selber sagt, sie hätte mit so vielen Ministerpräsidenten aller Farben und Koalitionen gesprochen wie noch nie in ihrem Leben. Also es gibt noch weitere Sachen zu beschließen. Eine großartige Aufgabe, so nennt sie es, müsse bewältigt werden. Sie will regieren und nicht zanken. Das war die Botschaft zu diesem Bereich.
Sie will regieren, ist ein spannendes Stichwort. Sie hat sich ja bisher noch nicht geäußert, ob sie bei der Bundestagswahl 2017 wieder als Kanzlerkandidatin antreten wird. Hat sie das in diesem Interview getan?
Die Kollegen haben sich Mühe gegeben und haben sie zweimal auf unterschiedlichen Wegen in die Zange genommen, auch über Bande gespielt. Aber die Kanzlerin sagt nicht, ob sie noch mal antreten wird. Sie sagt noch nicht mal, wann sie sagen wird, ob sie noch mal antreten wird. Es wäre ja ein guter Termin beim CDU-Parteitag im Dezember. Sie hat immer gesagt, Kanzler und Parteichef muss bei der CDU in einer Hand liegen. Also super Termin, um zu sagen, ob sie es macht oder nicht. Nein, zum gegebenen Zeitpunkt wird sie uns informieren.
Katrin Brandt war das aus Berlin zum Interview der Kanzlerin mit der ARD. Vielen Dank. Nicht nur Angela Merkel ist heute im Sommerinterview zu sehen. Kurz nach ihr können Sie im ZDF auch den Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel betrachten. Um 19.10 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen. Ausschnitte daraus gibt es bereits und die zeigen, Gabriel ist offenbar im Wahlkampfmodus und geht auf Konfrontation zu Angela Merkel. Wir haben das gerade im Interview mit Katrin Brandt schon erwähnt. Und eines seiner Themen ist die Flüchtlingspolitik. Aus Berlin Matthias Zahn.
Sigmar Gabriel scheint in Angriffslaune an diesem heißen Wochenende. Er fordert eine Obergrenze für die Integration und weiß dabei ganz genau, für Kanzlerin Merkel ist das ein Reizwort. Obergrenze, das steht für das Zerwürfnis zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik. Merkel lehnt eine Obergrenze strikt ab. Sigmar Gabriel greift den Koalitionspartner so scharf an wie selten.
Die Union hat die Herausforderung unterschätzt. Und wir haben immer gesagt, es ist undenkbar, dass Deutschland jedes Jahr 1 Million Menschen aufnimmt. Es reicht nicht, wenn Sie ständig sagen, wir schaffen das. Sondern Sie müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir es auch hinkriegen. Und das hat die CDU, CSU immer blockiert.
Von 1 Million Zuwanderern ist Deutschland in diesem Jahr zwar wohl weit entfernt. Das zuständige Bundesamt rechnet mit 300.000 Migranten. Fakten scheinen aber zweitrangig, wenn Sigmar Gabriel im Attacke-Modus ist. Nächster Punkt, Steuerpolitik. Unionspolitiker halten Steuersenkungen von 15 Milliarden Euro für möglich nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr. So nicht, kontert der SPD-Chef.
Jedenfalls nicht für alle. Wofür wir sind, ist, dass wir Arbeitnehmer entlasten, Familien, Alleinerziehende. Die zahlen viel zu hohe Sozialabgaben. Die zahlen oftmals wenig Steuern, aber hohe Sozialabgaben. Bei denen was machen, das finde ich richtig. Aber gleichzeitig nicht die wirtschaftliche Zukunft des Landes verspielen. Das ist meine Sorge bei der Union, weil sie wieder solche gigantischen Steuersenkungsversprechen macht, aber nichts dafür tut, dass die Wirtschaft auch in 10 Jahren noch gut ist.
Sigmar Gabriel ist aber nicht nur im Angriff, sondern auch im Selbstverteidigungsmodus beim Handelsabkommen CETA mit Kanada. Die eigene Basis könnte dem SPD-Chef im kommenden Monat eine schwere Niederlage beibringen, sollte sie CETA auf dem SPD-Parteikonvent ablehnen. Gabriel zeigt sich demonstrativ zuversichtlich, dass er das Abkommen durchsetzen wird gegen die Widerstände in der eigenen Partei.
Wir werden das ganz sicher klug beraten und am Ende auch entscheiden und auch aufschreiben, die Dinge, von denen wir glauben, dass sie noch im Parlamentsverfahren verbessert werden sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutsche Sozialdemokratie Europa anhält und sagt, wir wollen lieber bei den ganzen schlechten Abkommen bleiben.
Am Ende verteidigt sich Gabriel dann auch noch persönlich. Es sei richtig gewesen, rechtsextremen Pöblern den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen.
Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe nicht beide Hände benutzt.
Zum Sommerinterview mit Sigmar Gabriel war das Matthias Zahne. Eigentlich sollte für das kriegsgebeutelte Syrien eine Waffenruhe näher rücken. Immerhin hatten sich darauf am Freitagabend die Außenminister Russlands und der USA geeinigt. Tatsächlich aber müssen die Details noch ausgehandelt werden. Derweil bombardiert die Türkei weiterhin kurdische Milizen in Nordsyrien. Die kämpfen maßgeblich gegen den selbsternannten Islamischen Staat und haben die Islamisten erfolgreich zurückgedrängt. Für Ankara aber sind die Kurden nicht Verbündete, sondern Gegner. Anna Osius berichtet.
Operation Schutzschild Euphrat, so nennt die Türkei ihre Offensive im Norden Syriens. Der Name ist bewusst gewählt. Erklärtes Ziel von Ankara ist es, die Kurden in das Gebiet östlich des Flusses Euphrat zurückzudrängen. Die Kurden kontrollieren bereits große Gebiete an der Grenze zur Türkei und haben dort eine Selbstverwaltung errichtet. Ankara will verhindern, dass sie noch mehr Gebiete unter ihre Kontrolle bringen, um die Autonomiebestrebungen der Kurden im eigenen Land zu schwächen. Was zunächst leicht erschien, da erste kurdische Verbände mit dem Rückzug begannen, entpuppt sich jetzt als weiterer Kriegsschauplatz. Es kommt zu heftigen Gefechten zwischen türkischen Einheiten und kurdischen Kämpfern. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind bei der türkischen Offensive heute Dutzende Zivilisten ums Leben gekommen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mindestens 35 toten Zivilisten durch türkische Luftangriffe. Weitere 75 Menschen seien bei den Angriffen verletzt worden. So hätten Kampfflugzeuge einen Bauernhof südlich der Grenzstadt Jarabulus bombardiert, auf dem Familien vor den Kämpfen in der Region Unterschlupf gesucht hatten. Die türkische Armee widerspricht, es seien 25 Mitglieder der Kurdenmiliz getötet worden, hieß es aus Ankara. Man habe alle Vorkehrungen getroffen, damit die Zivilbevölkerung nicht zu Schaden komme, erklärte das Militär. Der Generalstab in Ankara sprach von äußerstem Feingefühl. Auch ein türkischer Soldat wurde bei den Kämpfen in Nordsyrien getötet. Die Frontlinien dort sind verworren, da die türkischen Einheiten auch mit Verbänden des Militärbündnisses Demokratische Kräfte Syriens zusammenstießen, ein von der Kurdenmiliz JPG angeführtes Bündnis, das den IS bekämpft und von den USA unterstützt wird. Demnach lieferten sich US-unterstützte Kämpfer Gefechte mit der Türkei. Beobachtern zufolge ein weiteres Beispiel für die Komplexität des Syrienkrieges, in dem jeder gegen jeden kämpft. Auch in anderen Teilen Syriens geht der Krieg zwischen den verschiedenen Akteuren mit unverminderter Härte weiter, wie zum Beispiel in der Stadt Homs. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Ärzten vor Ort, so der Mediziner Mazen Kuara, einer Nichtregierungsorganisation. Diese berichten uns, dass das syrische Regime Homs mit 6 international verbotenen Napalmbomben angegriffen hat. Und das, obwohl das Viertel eh schon keine medizinische Versorgung mehr hat, weil das Krankenhaus bombardiert wurde. Durch das Napalm seien mehrere Kinder getötet worden, hieß es. Mindestens ein Kind erlitt offenbar schwerste Verbrennungen, wie auf Videomaterial ungesicherter Herkunft zu sehen ist. Auch in Syriens zweitgrößter Stadt Aleppo kam es wieder zu heftigen Kämpfen. Dort seien bei Bombenangriffen Dutzende Zivilisten getötet worden, berichten Aktivisten. Nur im vom Assad-Regime kontrollierten Damaskus scheint die Lage derzeit friedlich. So friedlich, dass die Kultur offenbar zurückkehrt. Derzeit wirbt die syrische Regierung mit einer Buchmesse und ungestörtem Lesevergnügen.
Ein Beitrag von Anna Osius. Das Weimarer Dreieck wird 25 Jahre alt. Für viel Aufsehen sorgt dieser runde Geburtstag allerdings nicht. 1991 hatten sich die Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands zum ersten Mal getroffen, in Weimar natürlich. Damals war Polen noch nicht in der EU und in der NATO. Seitdem hat das Gesprächsforum erheblich an Bedeutung verloren, denn die politische Landschaft hat sich seitdem stark verändert. Heute haben sich die drei amtierenden Außenminister für eine flexiblere EU ausgesprochen. Und getroffen haben sie sich natürlich auch wieder in Weimar. Peter Sommer.
Ohne große Feierlichkeiten und Zeremonien wurde das Jubiläum in Weimar begangen, sondern mit nüchternen Arbeitsgesprächen. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier ließ es sich dennoch nicht nehmen, einen Blick zurück auf die vergangenen 25 Jahre zu werfen und die Verdienste des Weimarer Dreiecks zu würdigen.
Es hat dazu beigetragen, dass auch die europäische Einigung eine wunderbare Erfolgsgeschichte wurde. Polen und seine mitteleuropäischen Nachbarn sind seit langem Mitglied von Europäischer Union und NATO. Das Weimarer Dreieck ist auch heute ein wichtiges, ein zentrales Forum des Austausches und der Gestaltung.
Allerdings unter deutlich veränderten Bedingungen als damals und vor dem Angesicht neuer Herausforderungen, die da heißen Flüchtlingspolitik, drohende nationale Egoismen und nicht enden wollende Konflikte am Rande Europas und in anderen Teilen der Welt. So habe der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der EU, die Union auf eine harte Probe gestellt, meint Polens Außenminister Witold Waszczykowski. Nicht die Briten, sondern die Union selbst trage die Hauptschuld am Brexit. Er wünscht sich die EU näher an den Menschen.
Es ist unser Wunsch, dass es eine bessere Union ist, eine Union, die den Bevölkerungen förderlich ist, den Mitgliedstaaten förderlich, eine, die wirklich den ganzen gemeinschaftlichen Besitzstand in Anspruch nimmt, alle Institutionen in Europa, um den Menschen zu helfen, den Bevölkerungen zu helfen, den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union und nicht umgekehrt.
Mehr Gemeinsamkeit bei der Außen- und Sicherheitspolitik wünscht sich der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge im eigenen Land.
Die Antwort auf den Terrorismus kann nicht nur militärischer Natur sein, sondern muss politischer und außenpolitischer Natur sein. Das haben wir auch bei diesem Treffen gesagt, dass wir uns die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen in Genf wünschen, im Rahmen auch der Resolution des Sicherheitsrates. Aber es gibt eine Vorbedingung, das ist die Waffenruhe und ebenfalls den Zugang der humanitären Hilfe.
Weitgehend ausgespart blieben heute offenbar die großen Differenzen, die es auch gibt in dem Dreierbündnis. Zum Beispiel zwischen Polen und Deutschland auf dem Gebiet der Flüchtlingspolitik. Dafür sprach man sich mit zuletzt kaum erlebter Einmütigkeit dafür aus, das Weimarer Dreieck fortzuführen und mit mehr Leben zu erfüllen. So sollten sich noch in diesem Jahr die Regierungschefs der drei Länder treffen. Zum ersten Mal wieder seit mehr als 5 Jahren.
Aus Weimar berichtete Peter Sommer. Nicht nur die politischen Bündnisse haben sich seit 1991 verändert und Polen ist jetzt Mitglied der EU und der NATO. Auch die politische Chemie hat sich verändert, allerdings in diesem Fall nicht zum Besseren. Die nationalkonservative Regierung in Warschau liegt mit der EU in Brüssel im Clinch, aber auch mit der Bundesregierung in Berlin, seit sie im vergangenen Jahr die Wahlen gewonnen hat. Was kann ein Gesprächsforum wie das Weimarer Dreieck in dieser Situation leisten? Henrik Jacek kommentiert.
Macht es Sinn, mit einem so schwierigen Partner wie Polen im Gespräch zu bleiben? Ja, es macht Sinn. Auch wenn nationalkonservative Kräfte mit Jarosław Kaczynski an der Spitze es einem, weiß Gott, nicht leicht machen. Das Weimarer Dreieck ist und bleibt eine Plattform für einen vernunftorientierten Dialog. Eine Plattform, die seit ihrer Gründung vor nunmehr 25 Jahren immer mit großen Hoffnungen verbunden war. Das deutsch-französische Tandem ist zu Recht um Polen als größten ostmitteleuropäischen Staat erweitert worden, um damit den Integrationsmotor innerhalb der EU zu stärken und dadurch auch die Teilung Europas dauerhaft zu überwinden. Dieser Grundgedanke spielt heute angesichts der wohl größten Krise der Europäischen Union, allen Meinungsunterschieden zum Trotz, gerade jetzt eine vielleicht noch wichtigere Rolle als vor einem Vierteljahrhundert. Im April dieses Jahres hat Polens Außenminister Witold Waszczykowski die Meinung vertreten, das Weimarer Dreieck habe sich als Dialogforum erschöpft. Eine Einschätzung, die sowohl in Paris als auch in Berlin völlig zu Recht mit Staunen und einer gewaltigen Portion Enttäuschung zur Kenntnis genommen wurde. Mittlerweile rudert der nationalkonservative Politiker kräftig zurück. Jetzt spricht der polnische Chefdiplomat von einer dringend notwendigen neuen Etappe. Damit signalisiert der polnische Außenminister, dass sein Land an einer Fortsetzung des Dialogs durchaus interessiert ist, wenn auch unter veränderten Bedingungen. Polen will als gleichberechtigter Partner betrachtet und auch so behandelt werden. Nicht mehr als einer, den man als Neuling in die NATO und EU führen muss, sondern als einer, mit dem man mittlerweile gemeinsam Krisen bewältigen kann. Gegen diese Vorstellung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, können sich Deutschland und Frankreich auf den Partner Polen auch wirklich verlassen? In Anbetracht dessen, welche Signale die nationalkonservative Warschauer Regierung sowohl in der Innen- als auch Außenpolitik sendet, sind da Zweifel angebracht. Keine Frage. Und dennoch, es wäre keineswegs zielführend, wenn Paris und Berlin die Dialogbereitschaft innerhalb des Weimarer Dreiecks auf ein notwendiges Minimum reduzieren und Warschau damit deutlich machen, dass große Politik auf einer ganz anderen Ebene gestaltet wird und dass Polen als Enfant terrible da eben nicht mitmachen kann. Eine solche Herangehensweise würde nur antieuropäische Kräfte bei unserem östlichen Nachbarn stärken. Dazu darf es nicht kommen. Langfristig betrachtet macht es gerade deshalb Sinn, mit Warschau im Gespräch zu bleiben, wozu sich die Dialogplattform Weimarer Dreieck nach wie vor sehr gut eignet.
Das Weimarer Dreieck bleibt eine wichtige politische Gesprächsrunde. Henrik Jatschik kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Italien ist eines der potenziellen Sorgenkinder der Europäischen Union in Sachen Staatsverschuldung. Doch nun hat die italienische Regierung Brüssel gebeten, die Stabilitätskriterien zu lockern. Denn nach dem Erdbeben in der vergangenen Woche und angesichts des nötigen Wiederaufbaus fürchtet Rom, dass es finanziell noch enger wird. Derweil gibt es auch wieder Vorwürfe, dass das Beben deswegen so viele Opfer gefordert hat, weil beim Bau vieler Gebäude gepfuscht worden sein soll. Wie die Lage im Erdbebengebiet derzeit ist, schildert Karl Hoffmann.
Mit der Ernennung eines Kommissars für den Wiederaufbau hat heute die römische Regierung ein Zeichen gesetzt. Emilio Ernani hat bereits vor 4 Jahren die Arbeiten für die Beseitigung der Erdbebenschäden in der Po-Ebene geleitet und soll Garant sein für eine schnelle Hilfe für die Erdbebengeschädigten. Gleichzeitig geht unvermindert die Suche nach noch möglichen Opfern weiter. Es werden noch 10 Personen unter den Trümmern vermutet. Francesco Curci, der Leiter des italienischen Zivilschutzes, hat inzwischen die offizielle Zahl der Opfer geringfügig nach unten korrigiert. Es wurden bisher 290 Opfer gezählt, wie uns die Präfektur mitgeteilt hat, während die Zahl der Obdachlosen mehr als 2500 beträgt. Dazu ist anzumerken, dass die Aufnahmekapazitäten der Notunterkünfte weit über der Nachfrage liegt. Das bedeutet einerseits, dass wir sehr effizient gearbeitet und mehr als genug Hilfseinrichtungen geschaffen haben. Andererseits, dass offensichtlich zahlreiche Betroffene immer noch in ihren Autos leben oder sich in andere Gegenden begeben haben, was verständlich ist nach allem, was diese Menschen erleiden mussten.
Che tipo di shock sia 6500
Helfer seien noch im Einsatz. Spenden von Lebensmitteln und Kleidern sei inzwischen nicht mehr erwünscht. Die Solidarität mit den Erdbebengeschädigten ist enorm in Italien. Und bei der Sonntagsmesse auf dem Petersplatz hat Papst Franziskus heute überraschend einen baldigen Besuch in Amatrice angekündigt.
Appena possibile.
Sobald es möglich ist, werde ich euch hoffentlich besuchen können, um persönlich meinen Beistand leisten zu können und euch als euer Bruder und Vater zu umarmen und euch mit der Hoffnung unseres christlichen Glaubens zu unterstützen. Papst Franziskus sparte aber auch nicht mit mahnenden Worten gegenüber all jenen, die jetzt aus der Not der anderen ihren eigenen Vorteil zu ziehen versuchten.
Si tratta di scegliere la gratuità.
Jetzt muss die Selbstlosigkeit Vorrang haben, statt eines opportunistischen Kalküls. Das sei jenen gesagt, die nur Gewinne machen wollen, ihren eigenen Vorteil im Auge haben und sich jetzt bereichern wollen. Keine unberechtigte Mahnung. Denn jetzt stehen große Aufgaben bevor, für die wahrscheinlich sehr viel Geld ausgegeben wird. Das italienische Amt für seismologische Beobachtung hat heute eine beeindruckende Statistik veröffentlicht. Danach gibt es mindestens 5 Millionen Gebäude in Italien, die in Gegenden mit besonders hoher Erdbebendichte liegen. Davon sind fast 2/3 ohne jeden Schutz gegen Erdstöße. Um sie alle sicherer zu machen, müssten mindestens 36 Milliarden Euro veranschlagt werden. Die bisher bereits bestehenden Steuererleichterungen für Renovierungen zur Sicherung der Gebäude wurden von den Italienern praktisch nicht in Anspruch genommen, weil sie erst 10 Jahre nach Inanspruchnahme ausbezahlt werden. Ein Gesetzesentwurf, der schon vor Jahren die Einführung einer Versicherung gegen Erdbebenschäden obligatorisch machen sollte, wurde im Parlament dagegen nie verabschiedet.
Die Regierung Österreichs hat mal mit der deutschen Regierung in der Flüchtlingspolitik an einem Strang gezogen. Das ist lange her. Dann hatte Wien die Marschroute geändert und eine Obergrenze für Migranten eingeführt. Wie sich die Politik annähern ließe, das hat Angela Merkel gerade auf Schloss Meseberg mit den Regierungschefs aus Slowenien, Kroatien, Bulgarien und eben Österreich diskutiert. Vorangegangen waren allerdings neue Verstimmungen. Aus Wien, Serjan Govitarica.
Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern hatte vor dem Treffen mit Angela Merkel noch etwas klarzustellen.
Ich halte Frau Merkel natürlich nicht für verantwortungslos. Das Gegenteil ist der Fall.
Damit widersprach Christian Kern seinem Verteidigungsminister. Er hatte der deutschen Bundeskanzlerin in einem Zeitungsinterview mit Blick auf ihre Wir-schaffen-das-Strategie genau das vorgeworfen. In der Flüchtlingsfrage liege man gar nicht so weit auseinander, sagte der österreichische Bundeskanzler.
Wenn man sich die Substanz der Diskussion anschaut, muss man das ja auch realistisch sehen, weil die Kollegen in Deutschland, die deutsche Regierung, hat ja auch längst mit der Begrenzung der Zuwanderung begonnen.
Nachdem das ausgeräumt war, gab es im Schloss Meseberg Wichtigeres zu besprechen. Die deutsche Bundeskanzlerin hatte die Regierungschefs Österreichs, Sloweniens, Kroatiens und Bulgariens eingeladen, um über die künftige Ausrichtung der Europäischen Union zu reden. Die Hauptthemen dabei waren die Flüchtlingsfrage und der Umgang mit der Türkei. Hier sind die Positionen der EU-Partner deutlich voneinander entfernt. Während Österreich über ein Ende der Beitrittsverhandlungen nachdenkt, will man das in Deutschland wegen des Flüchtlingsdeals nicht riskieren. Auch Slowenien, Kroatien und Bulgarien befürchten, dass der Deal platzen und der Migrationsdruck auf der sogenannten Balkanroute wieder zunehmen könnte. Der österreichische Bundeskanzler bekräftigte noch einmal seine ablehnende Haltung gegenüber weiteren Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Wir wissen, dass wir einen Beitrittsprozess mit offenem Visier zu führen haben und dann ist es nur fair gegenüber den Türken und der Europäischen Union, wenn man rechtzeitig sagt, ja, wir haben gemeinsame Interessen, die haben im Bereich Wirtschaft, die haben im Bereich Migration, die haben im Bereich Sicherheit, da versuchen wir ordentliche Vereinbarungen zu schaffen und da trennen uns von dem, was an das ohnehin keiner glaubt.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass es nach dem Treffen in Meseberg weiteren Gesprächsbedarf gibt. Der österreichische Bundeskanzler kündigte eine Flüchtlingskonferenz an, bei der weiter über strittige Fragen diskutiert werden soll. Die Konferenz soll im September in Wien stattfinden, auch Griechenland soll dazu eingeladen werden. Es gäbe genug Probleme zu besprechen, sagte der österreichische Bundeskanzler.
Jetzt geht es um sorgfältige Analyse und das heißt, das Wohlstandsversprechen muss eingehalten werden und das Sicherheitsversprechen und daran müssen wir alle Kraft setzen.
Aus Wien war das ein Beitrag von Serjan Govitarica. In Düsseldorf wird weiterhin der 70. Geburtstag Nordrhein-Westfalens gefeiert. Hunderttausende Besucher haben in der Landeshauptstadt daran teilgenommen, beziehungsweise sie tun es noch. Denn das Fest, das Freitagabend begonnen hat, das dauert noch bis in den heutigen Abend. Dann soll es mit einem klassischen Konzert unter freiem Himmel zu Ende gehen. Sofern kein Unwetter Veranstaltern und Gästen einen Strich durch die Rechnung macht. Von der großen Party in Düsseldorf berichtet Thomas Carlos.
Japanische Trommler heizen dem Publikum auf dem Düsseldorfer Burgplatz mächtig ein. Obwohl das bei 33 Grad im Schatten eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Der Schweiß rinnt bei den Akteuren und beim Publikum gleichermaßen in Strömen. Und so sieht's überall aus an den Bühnen in der gesamten Innenstadt. Juliane Müller von der veranstaltenden Düsseldorfer Marketing- und Tourismusgesellschaft ist mit dem NRW-Tag bislang sehr zufrieden.
Sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass die Leute Spaß haben, dass sie gut gelaunt sind.
An der Uferpromenade, die Infomeile des NRW-Tages. Hier präsentieren sich die Städte und Kreise im Land, aber auch viele Unternehmen und zahlreiche Institutionen, zum Beispiel das Handwerk.
ich bin jetzt gerade einen Schiefer am Schlagen, am Brechen. Ich forme gerade ein Herz daraus. So, ja, mit dem Schieferhammer halt über die Brücke. Und sonst versuchen halt zu kreisen und viel Gefühl in den Händen zu haben.
Heiko Gröll ist im ersten Lehrjahr seiner Zimmermann-Ausbildung bei einem Mönchengladbacher Dachdecker. Als Landesbauminister Michael Groschek den Dachdeckerstand besucht, wird er von Heiko und seinen Azubi-Kollegen mit dem traditionellen Zimmererklatsch begrüßt.
Darum aufgeschaut und festgerüst gebaut und auf seinen Kamerad vertraut.
Trotz der Hitze tummeln sich viele Besucher auf der großen Sportmeile, die entlang des Rheinufers aufgebaut ist. Hier laden Kletterparcours, Tischtennisplatten, Ruderboote und Trampolins zum Mitmachen ein. Auch auf dem Laufband trifft man Sportverrückte.
Ganz schön hart bei dem Wetter, oder?
Ja, läuft. Geht noch.
Schräg gegenüber kommen die Freunde der maritimen Lebensart auf ihre Kosten. Am Rhein ankert die historische Stevenark Helena aus dem 19. Jahrhundert. Rüdiger Mattes vom Düsseldorfer Schifffahrtsmuseum erzählt.
Das ist ein Flachbodensegelschiff, welches früher zum Transport von Waren auf dem Rhein eingesetzt worden ist und ist heute ein komplett restauriertes Museumsschiff.
Viele Besucher schauen sich nun die Helena bei Führungen von innen an. Bei einer großen Schifffahrtsparade auf dem Rhein sind außerdem zahlreiche Pontonschiffe der Bundeswehr, Feuerwehrschiffe, Fahrgastfähren und jede Menge Yachten zu bestaunen. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es dann noch ein ganz besonderes Highlight, eine atemberaubende Lichtshow am Rheinturm, die den Himmel über Düsseldorf in bunte Farben taucht.
Thomas Carlos berichtete von 70 Jahre NRW, dem großen Fest in Düsseldorf. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Wir haben ja im Moment sowas wie ein Anti-Sommerpausen-Wochenende, zum einen wettertechnisch und dann was den Fußball angeht. Die Bundesliga hat wieder angefangen und gerade gibt es eine Premiere. RB Leipzig bestreitet sein erstes Erstligaspiel überhaupt. Der Aufsteiger ist bei der TSG Hoffenheim zu Gast und Alexander Lorenz ist bei mir im Studio aus der Sportredaktion. Alexander, wie steht's?
1:1 steht es. Hoffenheim ist in Führung gegangen in der 55. 3 Minuten später, dann aber Leipzig schon mit dem Ausgleich. Gut 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Das erste Sonntagsspiel hat vorhin Berlin 2:1 gegen Freiburg gewonnen. Da gab es eine heiße Nachspielzeit. Freiburg hat erst ausgeglichen und dann Sekundenverschluss Berlin mit dem Siegtreffer.
An diesem ersten Spieltag gab es ja auch schon einiges, zum Beispiel überragende Bayern, enttäuschte Bremer und zerknirschte Schalker. Wie ist der erste Eindruck? Wer ist gut drauf, wer ist schlecht drauf?
Die Bayern sind auf jeden Fall sehr gut drauf. 6:0 gegen Bremen, das war eine Ansage. Okay, Werder war nicht wirklich ein guter Gegner, aber trotzdem, das hat schon wieder sehr nach Mir San Mir ausgesehen. Bremen auf der anderen Seite raus im DFB-Pokal. Jetzt diese Klatsche 0:6. Werder und Trainer Viktor Skripnik damit ganz klar Verlierer des Saisonstarts.
Wir sind natürlich unzufrieden, wir sind sauer. Wir haben Zeit jetzt, uns da nicht nur rehabilitiert, sondern was Gutes machen. Das versuchen wir tun.
Daumen hoch dagegen für Borussia Mönchengladbach. 2:1 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Das ist ein Ausrufezeichen. Beide Mannschaften sind ja Champions-League-Teilnehmer. Von daher 3 Big Points direkt zum Saisonauftakt für Gladbach. Auch wenn Torschütze André Hahn sagt, Piano, wir peilen erstmal nur einen einstelligen Tabellenplatz an.
Wir haben uns das verdient. Wir haben hart dafür gearbeitet. Und wir werden unsere Ziele nicht ändern. Auch nicht, wenn wir die nächsten 3-4 Spiele gewinnen. Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Und das werden wir verfolgen. Und den Stand behalten wir auch die ganze Zeit bei.
Die andere Borussia, die aus Dortmund, hat in der Saison bestimmt noch mehr vor. Für viele ja der Bayernjäger. Das 2:1 gegen Mainz vor dem Hintergrund ein Pflichtsieg, auch wenn es noch nicht überragend war. Aber wir konnten schon in Ansätzen sehen, die neue Mannschaft hat was drauf. Zum Beispiel André Schürrle. Er war fast an jedem Angriff beteiligt. Dazu eine Torvorlage. Ganz klar ein Gewinner des ersten Spieltags. Toller Einstand für ihn im Dortmunder Stadion.
Es war einfach nur brutal. Ich hatte Gänsehaut, als ich hier reingekommen bin. Ich habe mich so drauf gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt mit dem Sieg tut es einfach gut und die Wand ist einfach Hammer.
Ja, einen kleinen Hammer im negativen Sinn hat der FC Schalke kassiert. Da gibt es einen Daumen runter von mir. 0:1 in Frankfurt verloren. Das ist ein Dämpfer. Die Vorbereitung lief ja für Schalke-Verhältnisse echt rund. Schien es gut zu fruchten, der Neuanfang mit frischem Trainer und Manager. Aber jetzt in diesem Spiel hat die Mannschaft wieder viele alte Schwächen gezeigt. Zum Beispiel die Anfangsphase total verpennt. Also da muss noch was passieren. Sonst riecht das verdächtig nach Fehlstart bei den Schalkern.
Wie man gut startet, das hat ja Nico Rosberg in der Formel 1 vorgemacht. Der hat heute den großen Preis von Belgien Italien gewonnen. Was heißt das für die WM-Wertung?
Dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleibt zwischen ihm und seinem Teamkollegen, WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Der ist heute Dritter geworden, obwohl er vom letzten Platz gestartet ist. Hamilton und Rosberg liegen jetzt 9 Punkte auseinander. Das ist aber nix in der Formel 1. Nächste Woche geht es dann auch schon weiter, dann der große Preis von Italien. Jetzt aber noch ganz kurz der Blick auf die anderen Deutschen, was die heute gemacht haben. Nico Hülkenberg aus Emmerich hat ganz knapp sein erstes Karrierepodium verpasst, Platz 4 für ihn. Sebastian Vettel immerhin noch auf Rang 6, er hatte einen Crash direkt in der ersten Kurve. Und Pascal Wehrlein, der ist nach einem Unfall in Runde 1 ausgeschieden.
Alexander Lorenz mit dem Sport im Echo des Tages, vielen Dank. Ja, und das war dieses Echo des Tages an diesem Sonntag. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen sonnigen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.